Tom Lieber ist ja ein Künstlername.
Wie du das sagst, weil seid ihr einerseits ein bisschen so, als sei ich so überkandidelt und hätte deswegen so komischen Namen.
So unauthentisch. Und andererseits so, ist immer so unauthentisch. Lieder, ich dachte, Liedermacher sind so, die sind so sie selber. Deswegen stehen sie mit ihrem Namen.
Ich dachte, Radiomoderatoren wären so zynisch irgendwie. Und dann kommt so überhaupt kein Zynismus. Was ist denn hier los? Ich kann erzählen, wie ich an den Namen Lieber gekommen bin. Oh. Der ist überhaupt nicht ausgedacht.
Ja, also ich freue mich sehr, Tom Lieber und Raphael Kester. Ihr wart gestern im Swamp bei einem, ich will jetzt nicht zynisch sein, deswegen sage ich nicht fast ausverkauften Konzert. Es war leider viel zu wenig los dafür, dass da so gute Musik geboten wurde. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr heute noch den Weg ins Radio geschafft habt.
Das ist eigentlich aber auch total verständlich, weil ich meine, das Frühjahr war so ein hartes Frühjahr mit so viel Regen und so viel immer wieder im entscheidenden Moment dann Schnee und Eis. Und wenn das jetzt richtig warm ist, kann ich jeden verstehen, der lieber selber erzählen will ein bisschen was und dabei summen ihm die ersten Hummeln um die Nase, als irgendwie da zu sitzen und sich so seine Fragen zu stellen, während man Leuten wie uns bei der Arbeit zuschaut.
Ihr habt ja beide rein akustisch gespielt. Man hätte es auch draußen machen können. Das wäre doch auch mal eine schöne Idee gewesen.
Ja, aber nicht da. Beim Swamp draußen
machen. An der Schwarzwaldstraße ist schwierig. Nichts.
Ich fand, am krassesten fand ich eigentlich, da ist ja so ein Blitzer vor der Tür. Mhm. Ne?
Ja.
Und so. Naja, gut. Natürlich macht es auch Sinn, manche Leute zu blitzen. Aber man hat schon das Gefühl, man steht da draußen. Ist so in eher so einer Freizeitsituation. Ein leckeres Getränk und dann steht da so ein, der ja interessanterweise auch noch von der Seite zum Swamp hin total zugeklebt ist mit Aufklebern von schwedischen Bikerbands und all sowas. Und man steht dann dabei und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als wäre man beim Schweineschlachten dabei. Ne? So, dann kommt einer vorbei und macht da Ping und man ist so direkt dabei. Normalerweise ist man ja doch irgendwie ja, viel distanzierter mit Blitzgeräten. Ne? So was von der Brutalität von so einem Ding ausgeht. So.
Gibt Schlimmeres, oder?
Ja, Blitzer. Aber ich fand es schon, da war in dem Moment, als ich das so wahrgenommen habe, war da nichts Schlimmeres. Und, ne, der Nullpunkt des Koordinatenkreuzes verschiebt sich ja durch die Umstände, durch die wir uns bewegen. Und selbst wenn man natürlich sagen muss, echt mal First World Problem, war das in dem Moment schon so, dass mich das irgendwie berührt hat, neben diesem Blitzer da zu stehen.
Und direkt so. Immer so einen so Mitleidsschub zu kriegen.
Dass die Leute ach, jetzt Mitleid gar nicht.
40 Euro los sind.
Ich würde gar nicht sagen, welches Gefühl da in erster Linie ist, ob das Mitleid ist oder bei irgendwelchen Arschlöchern, ja super, dass ihr den jetzt erwischt hat, weil der hätte jetzt auch ein Kind platt gefahren. Aber man ist halt irgendwie dadurch gezwungen, sich dazu zu positionieren. So. Und das ist auch interessant, das Gefühl, sich positionieren zu müssen, abzugreifen, bevor man sich eigentlich positioniert. Und sich da zu überlegen, wie häufig man so scheinbar in Positionierungen reingezwungen wird, die einem das Leben eigentlich nicht angenehmer machen.
Wäre das jetzt Stoff genug schon für einen neuen Song, so eine Reflexion, so eine Erfahrung? Oder was brauchst du?
Na, ich glaube, diese Reflexionsebene, die ist ja die ganze Zeit da. Ne? Also immer abhängig davon, wie tief in der Materie man gerade steckt, ob man jetzt irgendwie eher luftig und leicht oben, wo seine Gedanken hat oder gerade mit seiner Steuererklärung beschäftigt ist. Das Reflektieren ist die ganze Zeit da. Warum ich wann Gedanken interessant finde und der tatsächlich zu einem Song wird, ist mehr eine Frage von Vertrauen eigentlich als von gut, manchmal setze ich mir ein Thema und suche es mir, aber es ist nicht so, dass ich darauf warte, dass das Leben wieder spannend genug geworden ist, dass ich einen Song draus machen kann.
Und Vertrauen in was?
Vertrauen in der Reinheit dieser Akkumulationsprozess, also von Leben und Wahrnehmung von Leben, die in mir durch so einen natürlichen Prozess zu Kunst wird, zu Songs, zu Geschichten, zu irgendwas, der wird schon schaukeln. Also, ne, ganz simpel so, das lief jetzt 30 Jahre so, da kann ich mich auch darauf verlassen, dass das weiter passiert. Ohne dass ich mich in eine bestimmte Ecke oder Richtung schicken oder locken muss, wo dann die Bedingungen dafür erfüllt werden. Das ist halt eigentlich ein selbstlaufender Prozess. Würdest du auch so sagen, ne?
Ja.
Raphael Kestler.
Raphael Kestler, der Tom Lieber der Zukunft. Ne, so will man es nicht sagen. Nee. Aber du bist halt einfach eine ganze Generation drunter und steckst gerade so in...
Der Tom Lieber der Zukunft bin nach wie vor
Anfängen ich. Des Songwritings, obwohl du, glaube ich, schon 10 Jahre Musik machst.
Ja. Mhm. Ja, genau. Anfängen würde ich tatsächlich auch nicht sagen. Also gerade wieder anfangen mit Spielen, mit mehr Spielen, so. Das stimmt auf jeden Fall. Drunter habe ich aber schon kontinuierlich eigentlich immer weitergeschrieben, habe auch zum Beispiel in den letzten 3 Jahren eigentlich eine Platte gemacht mit einer komischen Besetzung. Es war E-Gitarre und Klarinette und eben auch deutschen Texten. Und letzten Endes spiele ich aber davon gerade keinen Song mehr, weil sie es irgendwie wieder entfernt hat. Und dann fängt man tatsächlich irgendwie, lässt man sich halt wieder in eine andere Ecke treiben, bis man da irgendwie wieder merkt, dass man woanders hin könnte.
Hm? Und läuft bei euch das Songwriting, also dass ihr jetzt eine Idee habt und denkt, da will ich jetzt ein Lied zu machen oder passiert was, läuft es eher über Bilder, über visuelle Eindrücke oder meinetwegen Gerüche oder welche Sinne sind das sinnliche Momente oder ist es eher Sprache, Begriffe? Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, habe ich schon gehört.
Eigentlich würde ich dazu neigen zu sagen, dass das sehr fuzzy ist und alles da zusammenwirken kann und wirkt. Dass ich aber umgekehrt, wenn ich einen Song schreibe, mir wichtig ist, dass ich mit dem Song auch verschiedene Sinne anspreche. Dass ich weiß, dass für jemand, der da zuhört, unter Umständen ein Fenster aufgeht, wenn ich auch von Gerüchen, von Geräuschen, von visuellen Sachen, von Bildern rede, weil man sich dann da festhakt und dann irgendwie seinen persönlichen Einstieg dazu hat. Also als Technik für einen Songschreiber oder überhaupt für jemand, der schreibt, immer so leicht vage, sinnliche Eindrücke verwenden als Ankerpunkte so für einen Zuhörer.
Ja, auch ganz interessant, weil ich habe irgendwie lange gesagt, naja, das ist irgendwie eine Gefühlssache. Ja. Also man positioniert sich irgendwie intuitiv dazu. Und irgendwann kriegt man natürlich mit, dass dieses Gefühl voll beeinflusst ist von dem, wie man vielleicht über andere Dinge nachdenkt oder wie man sich mit anderer Musik beschäftigt oder so. Dass das dann automatisch ins eigene Tun mit einfließt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du zum Beispiel jetzt bestimmte Sinneseindrücke da mit rein baust, das ist eigentlich keine Entscheidung, dass du dir während dem Song denkst, ah, jetzt kommt noch ein Geruch, dann hole ich die ab, sondern das ist schon so übergegangen ins Handwerk.
Es ist aber so ein bisschen so, dass wenn ich zum Beispiel die Wahl habe, weil meistens habe ich bei einem Song ich habe dann so 2 volle Blätter und sortiere dann irgendwann aus, so was ist denn eigentlich der Song? Und ist schon so, dass wenn ich dann die Wahl habe, dann entscheide ich es ja wieder entweder ästhetisch oder strategisch, aber ich entscheide es auf jeden Fall aus so einem Vernunftgefühl-Gemisch raus. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich einen Geruch habe, dann nehme ich den, damit der Geruch drin ist.
Aber man braucht halt die Sprache, um ihn wiederum rüberzubringen. Ne? Du hast immer, das ist halt immer die Krux.
Ach, ist keine Krux. Ich meine, Sprache ist doch total toll.
Ich glaube, sie ist unvollständig. Sie ist immer unvollständig.
Ja, wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Ich meine, wir sind alle entstanden irgendwie aus... Dieser Planet ist entstanden aus im All herumschwirrenden kleinen Metallstaubteilen, die sich dann zusammengezogen haben durch Energien, durch physische Zusammenhänge, einen Planeten gebildet haben, auf dem dann nach Millionen von Jahren Algen und Bakterien entstanden sind, die unsere direkten Vorfahren sind. Und dafür, dass wir von Algen und Bakterien abstammen, finde ich unsere Art zu kommunizieren heutzutage und hier zum Beispiel schon enorm elaboriert. Und ich finde, wir haben es echt verdammt weit gebracht und sind da auch auf hohem Niveau am Jammern, wenn wir uns über die Unzulänglichkeit von Sprache unterhalten, weil, also wir können schon viel mit Sprache, ne? 25 Schattierungen von Grau, aber mindestens.
25 Alben vor allem. Hast du gerade gesagt, das passt ganz gut zu deinem T-Shirt Space und mit so kleinen weißen Pünktchen.
Ja, ich hätte dieses T-Shirt auch mit 16 schon gerne gehabt. Ist tatsächlich von TK Maxx. meine Frau mir bei TK Maxx geschossen. Manchmal weiß man es nicht.
Passt auch zum neuen, zum Tokotronic-Album Unendlichkeit. Die haben ja auch einfach nur schwarz mit diesen weißen Pünktchen. Aha. Also scheint gerade ein bisschen so ein Thema zu sein.
Dirk, wo bist du?
In der Kunst. Genau, darüber habt ihr ja auch bei Deutschlandradio, glaube ich, gesprochen. Oder gerade hat es so ein bisschen geklingelt bei mir mit diesem,
ach ja, da habe ich
wo
die,
du die Welt erklärst.
Das ähnliche Bild da, ja.
Die Entstehung der Welt.
Wenn du das erklärst, ja.
Darauf Bezug nimmst und dass man deswegen ja eigentlich sehr zufrieden sein soll mit dem, was, wozu wir in der Lage sind hier.
Naja, es hilft manchmal, die Dinge ein bisschen zu relativieren, wenn man so zu sehr in seinem engen Realitätskontext da sich auch eingesperrt fühlt und so. Das hilft. Natürlich müssen die Probleme, die auf dem Tisch sind, alle gelöst werden. Mhm. Klar. Wir müssen das schon irgendwie. Also wäre schon geil, innerhalb der nächsten 30, 40, 100, 200 Jahre Kapitalismus auf den Schrotthaufen der Geschichte werfen zu können und zu anderen sozialen und kulturellen Formen zu finden und ein bisschen mehr zu einer liebevollen Sachlichkeit zu finden im Umgang mit dem Leben und mit uns selbst. Aber bei allen derzeitigen Rückschlägen und so, wie das so gerade da draußen aussieht, habe ich schon die Hoffnung, dass das für meine Urenkel vielleicht schon ein Stück näher dran sein wird. Ja. Gerade weil so viel Scheiße läuft.
Mhm. Du meinst, irgendwann ist der Höhepunkt der Scheiße erreicht und dann wird es viel
schneller. Ist verschieden. Manche Sachen fahren einfach vor die Wand und andere werden einfach. Andere Sachen, die eine Zeit lang total bestimmt sind, auf eine negative Art, die werden dann einfach langweilig. Und außerdem, das habe ich heute Morgen auch gesagt, so, die guten Dinge entstehen immer wieder kollateral aus der Scheiße. Ne? Also selbst wenn sich jemand eine Massenbeeinflussung ausdenkt und damit alle kriegt, wird irgendwann, werden da welche sitzen und nur so ein paar Sachen davon schön und interessant finden und daraus ihren ganz eigenen Kram bauen, der dann bis zu dem Zeitpunkt, wo der wieder vereinnahmt wird, halt innovativ und wirklich Freude und lebensspendend ist. Und klar kommt die Vereinnahmung dann wieder, aber es poppt ja auch wieder neu hoch. Und und irgendwann wird dieser ganze Machtscheiß halt einfach total langweilig. So, weil es ist ja auch haltlos. Macht oder Besitz führt ja einfach definitiv nicht zu einem dauerhaften Glück oder irgendwas. Die Erfahrung kann ja jeder eigentlich jeden Tag in seinem Leben machen, wenn er einen Schritt zurückgeht und sich anguckt, was da passiert. So.
Über Glück, über dauerhaftes Glück singst du, würde ich jetzt mal sagen? Oder ist das eher sind eher deine Themen als jetzt so politische Missstände? Ich wollte jetzt eigentlich einsteigen mit 25 Shades of Liebe. 25. Album, ganz normale Songs, heißt das Album. Hm. Was ist an denen normal? Ich meine, waren die anderen Songs nicht normal und warum diese Bescheidenheit? Das sind doch außergewöhnlich, diese Songs.
Man kann das ja als Bescheidenheit, man kann das aber auch als totale Überzogenheit sehen. Man kann ja auch sagen, so, Leute, ihr irrt euch, das hier ist normal. Was ist normal? Ich finde die Songs normal. Und es fing an damit eigentlich, dass ich so ein erstes Song, den ich geschrieben habe von dem Album, ist Feuer. Und der ist halt wirklich, der hat drei Akkorde und was sehr Volksliedhaftes. Also was sehr.
So ein bisschen Country auch, ne? Also was in Kritiken Country als Country so ein bisschen umschrieben.
Naja, genau. Was dann aber auch an der Produktion liegt. Erstmal war der eben einfach nur diese drei Akkorde und dieser Kehrreim, der sich immer wiederholt. Und also so eine ganz einfache Form. Also eigentlich so wie, ja, der Gedanke war, ganz einfache Lieder zu schreiben, die auch in puncto auf exzentrische Selbstdarstellung halt einen Schritt zurückgehen, weil diese exzentrische Selbstdarstellung eigentlich ja auch was ist, was sich kulturhistorisch über die letzten 80 oder 100 Jahre erst überhaupt so rausgeschält hat, dass man das von einem Künstler erwartet und das muss. Davor war halt der Adel für die Kultur verantwortlich und danach der Kapitalismus. Und damit gingen halt Vorstellungen einher, wie ein Künstler zu sein hat. Und irgendwann früher gehörte vielleicht ein Songschreiber oder ein Sänger in so einer Mischfunktion aus Chronist und für Feiern zur Verfügung stehen, um die Gedanken aller in Worte zu fassen, halt in eine Stammeskultur. Wenn ich mir einen Songschreiber in der Stammeskultur vorstelle, dann ist er so jemand, der mit den anderen da sitzt und die Dinge, die passiert sind, nochmal in einer künstlerischen Form zusammenfasst, damit die in Erinnerung bleiben, damit man bestimmte Lernprozesse und Erfahrungen, die man gemacht hat, nicht vergisst, die halt durch Kultur am Leben zu halten und gleichzeitig in einem zeremoniellen Zusammenhang zur Verfügung zu stehen, wenn was gefeiert wird, ja, oder wenn jemand besonders alt geworden ist, dann kriegt er einen Song über sein Leben geschrieben und kann sich dann, ne, so. Also in ganz simplen sozialen Zusammenhängen, ohne den Gedanken einer Starkultur oder einem sich irgendwie verkaufen müssen oder überlegen, was wird von mir erwartet und wie kann ich das bedienen, sondern halt einfach wie ein Bäcker oder eine Kindergärtnerin in einem ganz simplen sozialen Zusammenhang. Da war das ja irgendwann mal. Und diese Thematik hat mich beschäftigt. So, was ist ein Songschreiber, was ist ein Künstler, losgelöst aus den Bedingungen, die heute unser Bild von einem Künstler und einem Songschreiber bestimmen. Deswegen normal. Also normal ohne. Normal im Sinne von ohne den ganzen Scheiß.
Dieser Feuersong wäre wahrscheinlich auch ein ganz guter Lagerfeuer.
Ja, oder? Na, mit den drei Akkorden. Der ist schon auch. Da müsste dann, also so in alten Liederbüchern wird dann in Klammern dahinter stehen, am Feuer zu singen.
Okay. Man nehme.
Nein, genau.
Das Feuer brennt die ganze Zeit. Feuer als Metapher für Leben, für Liebe, für whatever. Einfach alles.
Im Song ja allein schon für 10, 20 verschiedene Sachen. Ja.
Und alle können sich dann selber ausdenken, was sie da möchten.
Ja, oder alle haben gleichzeitig ihre Berechtigung, ihre Relevanz, weil sie für bestimmte Teilaspekte des Prinzips Feuer stehen, was halt in ganz vielen Manifestierungen spürbar ist.
Würdest du sagen, dass dieses Album Ganz normale Songs auch aus deiner Sicht retrospektiv ist, ein bisschen? Ich meine jetzt auch nach über 30 Jahren, also zum Beispiel der Song Schuld und Meistens sind ja auch so zwei Varianten, ein bisschen zurückzuschauen. Also
gerade die beiden Songs sind eigentlich totale Fiction. So das Leben in Meistens habe ich halt eigentlich nie gehabt. Ich habe diesen konventionellen Weg, den bin ich eigentlich nicht gegangen.
Also dieses Meistens war es geil, würdest du jetzt gar nicht so auf dich?
Doch, war schon meistens geil, aber nicht irgendwie im Gegensatz zu Stress auf der Arbeit, weil ich entfremdete Arbeit in der Form eigentlich nur in den Bereichen, wo das in meiner Arbeit halt auch an so Entfremdungsgrenzen stößt, in der Vermarktung und so weiter. Aber ich habe halt nie so einen normalen Job in dem Sinne gehabt, außer mal temporär. Also so vor 20 Jahren mal Pakete ausgefahren, um Geld zu verdienen, so Sachen. Immer eher in der Peripherie von meiner künstlerischen Arbeit, dann irgendwas, ja, kuratiert, jemanden produziert, mal Songs für jemand anderen geschrieben, mal eine Theaterproduktion, irgendwo sowas. Aber eigentlich alles mehr oder weniger selbstbestimmt und meistens handelt ja schon von jemand, der an irgendeinem Punkt in seinem Leben Bilanz zieht darüber, dass er eigentlich immer den Konventionen gefolgt ist und es aber trotzdem geil war. Trotzdem Ärger geil war, so eigentlich dem Zynismus zum Trotz. So, da geht's. Aber das ist nicht meine Geschichte und Schuld ist auch überhaupt nicht meine Geschichte. Auch wenn es in der ersten Person gesungen ist. Aber das ist ja auch ein Trick, wenn ich werde in der ersten Person singen, wird eine Person, die es mitsingt, darüber, dass sie es in der ersten Person singt, das automatisch zu ihrer Geschichte machen können. Das heißt, wenn ich es als du singt und jemand singt es auch, dann ist die Person immer noch davon getrennt und distanziert. Aber eigentlich ist die Hauptfigur in Schuld in meinem Gefühl auch weiblich und sehr viel jünger als ich und hat auch ganz andere Probleme als ich. Ja.
So muss ich mir den jetzt mal nochmal anhören mit der Vorstellung, jung, weiblich, andere Probleme.
jung bleibt, ich andere dann. Probleme
suchen. Vielleicht bin ich es ja dann noch.
Ja, vielleicht bist du es doch. Ich gedacht, nee, kann nicht sein. Nee, im Info steht, es ist biografisch, es kann nichts mit mir zu tun haben. Aber das Interessante ist ja auch, dass selbst wenn Sachen knallhart autobiografisch sind, haben sie oft mit anderen Leuten auch was zu tun.
Also Dope wäre jetzt so ein Beispiel, oder? Oder ist es Dope, der Song, glaube
ich? Ja. Was damit?
Also dass der eher dann biografisch ist aus deiner Sicht.
Ja, der ist ja so vage gehalten, dass er eigentlich für jeden autobiografisch ist. Da ist ein Sohn und ein Vater und die Geschichte des Vaters wird auch nicht näher umrissen, als er kam irgendwann in eine Stadt mit nichts als einem Koffer. Man stellt sich so Kafka Amerika vielleicht vor oder sowas und man sieht diesen Vater mit seinem Koffer so expressionistisch, gespenstisch da rumlaufen und an viel zu hohen Häusern hochgucken und oben den Himmel gar nicht sehen können, so sieht man den. Und dann heißt es irgendwann, der wollte nicht sterben und ich nicht erwachsen werden. Okay, aber keinerlei Aussagen eigentlich über die Person. In der nächsten Strophe wird es noch vager. Da wird über den Sohn dieser Person gesprochen. Und da wird man auf die Frage, wie könnte dieser Sohn sein oder aussehen, wird man eigentlich sogar noch verarscht. Dann heißt es, stell dir mal einen Fluss vor. Ja, habe ich gesehen, Fluss. Wie sieht der aus, dein Fluss? Und dann überlegt man so, ist ein breiter Fluss und da schwimmen irgendwie Leichenteile und Müll drin und am Rand ist auch so ein bisschen blutig und auf der anderen Seite sind Riesenheuschrecken. Dann habe ich so meinen Fluss. Und dann heißt es, ja, so wie du dir deinen Fluss vorstellst, so sieht mein Sohn aus. Ist auch nicht gerade weit, wo man von präziser Biografie reden könnte. Ne? Und dann, die letzte Strophe ist eigentlich die vageste, wo es nur heißt, wenn du da genug hast, komm nach Haus und wenn du nie wieder dahin willst, bleib bei mir. Aber wo dieses bei mir ist und welche Erfahrungen dieser Sohn oder ist es gar der Vater von vorher da gemacht hat, da wird nichts über die Personen erzählt. Das ist eigentlich so, da werden nur Archetypen hingestellt. So. Also ist dadurch dann mindestens genauso viel über Raphael Kesslers Tante wie über deine süße kleine Nichte.
Meine? Ich habe zwei süße kleine Nichten sogar.
Ja, aber dann möchte ich jetzt hier nicht in der Konkurrenz aufkommen, deine süßen kleinen Nichten. Dann mache ich noch schnell den Plural draus.
Die werden auch immer größer. Ja, aber trotzdem, also es geht, wenn du sagst Archetyp, also das hat was mit familiären Beziehungen zu tun und Generationen. Das, so viel habe ich mit. Also,
ja.
Mehr lese ich da jetzt auch nicht rein, aber ja. Auch, da sind wir auch wieder in diesem ewigen Prozess. Ne? Du bist jung, siehst die Welt mit deinen jungen Augen, du willst nicht erwachsen werden, du bist alt, du willst nicht sterben. Und so geht es immer weiter. Und irgendwann stehst du auch mal so dazwischen, im bestimmten Alter. Du hast vielleicht selber einen Sohn, aber du hast noch deinen Vater, also da bist du genau dazwischen, siehst beide Perspektiven. So habe ich das eher gesehen. Und schlussendlich kannst du es immer nur dann nachvollziehen, wenn du in der Situation bist. Und das ist ja auch immer. Also in der Pubertät ist das ja immer das große Drama, dass man sich einfach überhaupt nicht versteht. Und schlussendlich, wenn man selber dann Eltern ist, macht man es nochmal genauso. Also das ist ja der Klassiker, dass man einfach genau das selber macht, was man immer abgelehnt hat als Jugendliche.
Ja, wo ich das schon auch vermieden habe. Also ich muss, was mich angeht, auf jeden Fall sagen, dass ich in meinem Verhältnis zu meinen Eltern, speziell zu meinem Vater, enorm viel dadurch verändert hat, als ich selber Vater wurde. Ne? Dass sich da einiges relativiert und dass man auch plötzlich so einen Blick kriegt für Dinge, die einem vielleicht so rausrutschen an es gut meinen für sein Kind. Ja, wobei ich nicht meine, dass man dieselben Fehler machen muss. Also ich gerade in puncto Übergriffigkeit nicht. Ne? Was man selber als Übergriffigkeit erfahren hat, das sollte einem dann eher ein Warnsignal sein, nicht anderen Menschen eine ähnliche Übergriffigkeit auszusetzen. Und ich würde auch sagen, so, weißt du, große Pläne für oder mit meinen Kindern habe ich genau so lange nur gehabt, bis die selber welche hatten. Und als sie selber welche hatten, waren deren Pläne der King. Ne? Das ist klar, da muss ich dann auch nicht. Wenn die jetzt nicht gerade planen, Massenmörder zu werden, ist das einfach dann ihr Trip ab da. Und ich glaube so, naja, in den zwischenmenschlichen Beziehungen wird wirklich vor allen Dingen durch Übergriffigkeit werden die meisten Dinge kaputt gemacht, werden Einschüchterungen passieren oder Potenziale versiegen und so. Und da kann man eigentlich schon in den letzten 20, 30 Jahren auch einiges gelernt haben. Zu. finde also speziell, ich merke bei mir, dass sich gerade in den letzten 10 Jahren nochmal unheimlich viel getan hat in Bezug auf Sexismen. So, also auch bis hin zu dem Punkt, dass ich mir Songs angucke, die ich vor diesem Zeitpunkt geschrieben habe, wo ich dann denke, so holla, das würde ich heute nicht mehr so sagen. Nicht, dass ich irgendwie, es sind keine krassen Sachen, aber mir fällt einfach auf so, dass die Paradigmen sich da so verschoben haben, dass ich mittlerweile denke, so über so einen Satz würde ich zweimal nachdenken. Oder um so eine Darstellung von Weiblichkeit, das würde ich einfach anders formulieren und es ist auch nicht einer Denkmode geschuldet, sondern einfach mal absolut richtig, dass das so ist. Hm. Ne?
Und das ist mir auch aufgefallen, dass du sehr, sagen wir mal, gendersensibel bist, so nenne ich das jetzt mal. Und es gibt ja auch den Song Unisex, wo ich am Anfang nicht wusste, ja, es ist jetzt so ein bisschen auch eine Karikatur des Ganzen, ne? Also Stichwort Genderwahn und so, ach ja, macht man sich ein bisschen drüber lustig.
Das Interessante aber an dem Song ist eigentlich, so, dass jeder das vermutet und dann aber vielleicht auch gar nicht so ist.
Mhm. Ne? Also zugetraut habe ich es dir nicht, aber ich habe mal so ganz kurz gedacht, hoppla, der wird doch jetzt etwa nicht, aber dann bei weiterer Recherche wurde mir das klar, also dass du auch konsequent die weibliche Form dann benutzt und deine Ansprache. Ja. War schon klar, dass du es ernst meinst. Ja, gut. Wie ist das in der jungen Generation? Ist es da selbstverständlich, sowas zu machen oder eher gar kein Thema?
Ich glaube, ich kann nicht so für meine Generation sprechen, aber jetzt in meinem Songwriting, naja, das war ja das Interessante, weil wir uns da gestern auch drüber unterhalten hatten, eben über diesen Abschnitt davor. Und da kenne ich viele Lieder. Also ich kenne Tom eigentlich eher von Songs vor, die er vor länger als 10 Jahren geschrieben hat. Einfach über einen Freund, der schon älter ist und gerade in der Phase in so den Nullerjahren irgendwie großer Fan war. Oder ist immer noch, aber da war so das, wo er am meisten sich irgendwie... Und dadurch wurde ich auch mit der Musik, kam ich in Kontakt und da war schon auch für mich interessant, was da für... weil ich sehe, das ist ungefähr so mit Ansagen, auch im Konzert. Man kann ja lügen, ja, ohne es als eine Lüge zu meinen. Man kann einfach was bauen dadurch. Ein Song ist ja letzten Endes auch so, dass du im Prinzip irgendwie Szenarien entwickeln kannst, die du nicht so vertrittst, aber die du einfach mal darstellst. Ich weiß nicht, das ist halt immer an der Grenze, dass man das dann damit irgendwie gut heißt, ja? Oder wer ist man auch als Musiker, dass man jetzt irgendwie komplett gesellschaftlich urteilen kann oder irgendwie das? Also ich finde das eigentlich total spannend, was für Freiheiten man doch auch hat, wo Sachen zu sagen, einfach auch um auszuprobieren, wie sich das anfühlt zu sagen. Also wenn das gar nichts mit der eigenen politischen zum Beispiel Situation oder Position zu tun hat. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich mich das nie getraut hätte. Also oder da immer eher an der zu neutralen und dadurch vielleicht auch also Seite war, ja, dass ich immer zu vorsichtig bin in vielen Dingen, was ja auch ganz cool ist so. Mich dann eher so von der Seite näher, auf jeden Fall. Ja.
Und hast du es am Anfang auch so gemacht? Also siehst du dich da manchmal wieder, Tom? Oder
ich sehe mich auf jeden Fall in vielen Sachen. Also ne, unsere persönliche Freundschaft und unsere Künstlerfreundschaft basiert schon darauf, dass wir da echt eine Menge Parallelen erkennen, auch vor allem in Haltung. Ne? Und so auch in so Haltungen, die man gar nicht so genau benennen kann, weil irgendwie keine Schwarz-Weiß-Sachen sind, sondern irgendwie, ja, diese Grauzonen. Dass man da irgendwo steht und denkt so, ne, irgendwie ist das nicht ganz richtig und das nicht ganz richtig. Also komm, wir ducken uns jetzt und gehen gemeinsam da lang. Ne? Und ja, so die. Du hast vorhin mal irgendwann scherzhaft gesagt, so, ja, die Songschreiber, die sind doch immer so authentisch. Und das ist natürlich ein ganz großes Vorurteil. Weil die das Authentische raushängen lassen, sind unter Umständen die am wenigsten authentischen. Mhm. Weil das eine gesetzte Authentizität ist. Und wir, die Spaß an unserer Arbeit haben, spielen mit diesem Vorurteil, irgendwas wäre authentisch, indem wir da was vorsetzen und jemand dann möglicherweise reagiert, oh, das hat er selber erlebt, das meint der wirklich so und damit dann wieder Erwartungen brechen können und so. Aber naja, wir haben ja schon Interesse an einem einer künstlerischen Behandlung von Themen, also Authentizität. Ich wüsste nicht mal, was da überhaupt sein soll.
Ja, das Authentizität. So eine, vielleicht so eine Vernetzbarkeit auch.
Es ist aber so ein hilfloser Begriff, Authentizität. Authentizität ist eigentlich genauso was wie Borderline. Das ist so ein Sammelbegriff für alles, was irgendwie... Ja, eigentlich bedeutet es auch sowas wie unkomplex. Ne? Also nicht durchdrungen von verschiedenen Bedeutungsebenen, ne? Sondern einfach so, naja, ein authentischer Mensch. Was mache ich denn, wenn ich jemanden total sympathisch...
Kann auch eine Beleidigung sein, das stimmt. Ja, Euphemismus für eine Beleidigung.
Ja. Ich meine, letzten Endes, wie ich einen Menschen bewerte, hängt doch daran, ob ich den sympathisch finde oder nicht. Und wie authentisch der ist, wenn es das überhaupt gibt, spielt dafür ja eigentlich gar nicht so eine Rolle. Ich kann ja jemanden auch 20 Jahre authentisch finden, bis ich dann erfahre, dass er irgendwie... 3 Afrikanerinnen in seinem Keller einsperrt und einmal am Tag runtergeht. Und dann mag ich den nicht mehr. Aber wie authentisch ist dann da irgendwas?
Aber vielleicht muss man, was du meintest mit Verletzbarkeit, so, da gibt es tatsächlich was, worüber man irgendwie weniger spricht, weil man eben im Prinzip über Musik an sich nicht sprechen kann. Das Konzert zum Beispiel, wenn Tom jetzt spielt, dann ist der Text wichtig und ist natürlich eine Möglichkeit, vor allem sich irgendwie intellektuell der Musik zu nähern und irgendwie dem Ausdruck zu nähern. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Musik dabei. Ne? Und da eben sowohl irgendwie die komplette Harmonik, die, mit der man ja auch total viel ausdrücken kann oder durch Brüche. Hm. Und dann die Stimmgebung, das sind halt beides nochmal einfach Welten, die wirklich in dieser Dreiteilung dann mit dem Text zusammen das Paket ausmachen. Und da ist es für mich schon so, wenn keine Ahnung, dann kommt es, ja, dann je Abend wird auf einmal ein anderer Teil authentisch durch die Darbietung. Mhm. Und das ist eine wunderschöne Freiheit auch, die man dann eben, wie wenn du hier sagst, diese Vater-Sohn-Geschichte ist irgendwie... archetypisch oder Archetypen werden dahingestellt, ja, aber man hat dadurch auch die Möglichkeit im Abend, und da war zum Beispiel jetzt ein Abend dabei vorgestern, wo ich gemerkt habe, auf einmal knüpfte das bei mir an und ich habe den Song, aber ich kenne den Song schon von Aufnahmen und ich kenne den Song auch schon von einem anderen Auftritt, aber da hat es dann für mich funktioniert und das hat dann auch das ausgemacht, was für mich Musik erlebenswert macht, irgendwie so für mich. Und bei Platten, beim Plattenhören nähere ich mich dem Ganzen viel zu sehr aus dieser intellektuellen Deutungsrichtung und es verliert die Unmittelbarkeit, die ich bei Musik eigentlich das Wichtige und vor allem auch witzigerweise das Politische, dieses nicht reproduziert, nicht konsumierbare eigentlich finde. Das ist tatsächlich, keine Ahnung, wenn da jetzt gestern Abend kommen irgendwie nach einer halben Stunde 3 Leute rein und verändern auf einmal diese Stimmung, ja, warum auch immer, ob auch nur mit ihrer Haltung oder keine Ahnung, und dann ist das nicht mehr das Gleiche. Und das finde ich sowas, das ist die Verletzbarkeit, dass man eine Situation durch die Art des Musikmachens so angreifbar macht und so variabel macht. Das ist so die Magic, das ist sowas, was ich suche und was ich bei Tom zum Beispiel in Konzerten oft finde und was aber auch strapaziert wird natürlich. Also, ja genau, was je Songauswahl und auch dem, was außenrum so passiert, auf einmal ja auch unterschiedliche Zusammenhänge kriegt. So. Und, ja, genau.
Ich meine, Tom, du standst gestern barfuß im Publikum. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Es war natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass es nicht gerammelt voll war. Und es war der Platz, ja. Aber du hast ja diesen Raum genommen. Du bist ja Teil von uns geworden.
Ja, ich mag dieses Begehbare, weil eigentlich, ich habe das Gefühl, wenn ich mit den Songs in den Raum reingehe, werden die Songs dadurch begehbar. Also da passiert dann so ein Umkehrding. Das habe ich jetzt auf der Tour sehr viel gemacht. Auch teilweise in Räumen mit sehr viel mehr Publikum als gestern. Ja, weil es mir auch die Möglichkeit gibt, oder andersrum, auf einer Bühne ist es ja immer so, dass man eigentlich das gesamte Publikum anspricht, als wäre es eine Person. Du ist immer irgendwie eine Menge. Aber auf die Art, wenn ich ins Publikum reingehe, habe ich die Möglichkeit, im Prinzip ist dasselbe wie früher bei Schlagersendungen im Fernsehen.
Die laufen da so durch.
Wo der Sänger sich dann so so womöglich noch bei jemand auf dem Schoß sitzt und so Arm drum legt und dann in die Augen guckt, so wird das so gepostet. Aber im Prinzip ist das so eine ganzheitliche Variante davon. Also wirklich auf eine Person einzugehen und die vielleicht im Song vorher an einer bestimmten Stelle gelacht hat und sich damit prädestiniert hat, irgendwie im nächsten Song die Hauptperson zu sein. Mhm. Ne? Und dann kriegt sie das mit und die anderen nehmen das auch wahr und haben darüber erstens ein Gefühl dafür, dass ich da schon sensibel gucke, so wer ist da eigentlich, wer ist da gegenüber. Und gleichzeitig kann vielleicht auch so was entstehen wie, boah, hoffentlich kommt der nicht gleich zu mir. Ne? Also das macht das Ganze ein bisschen, das bringt ein bisschen Gefahr in was rein, was sonst halt eine sehr safe Sache wäre. Mhm. Ne? So dass man da einfach
sitzt. Wo du so eine Grenze
und,
hast.
Die ja, Grenze. Ja. Und das ist schön, weil also dadurch, ich komme jetzt nochmal auf den Authentizitätsbegriff zurück. So wie wir vorhin darüber gesprochen haben, ist das ja eher was Langweiliges. Aber ich glaube, eine echte Authentizität, die bringt immer auch Gefahr mit sich. Die bringt die Möglichkeit, dass irgendwas in sich zusammenfällt oder dass jemand plötzlich eine Seite von sich zeigt, die man vielleicht gar nicht so sehen will auch und so. Und ja, sobald das über diese Gefahr läuft, also eine Echtheit, eine echte Reaktion entsteht und nicht irgendwie, ja, ist ein schöner Song drüber, sondern plötzlich hat eine Reaktion auf irgendwas ist, was wirklich passiert, das mag ich und das kommt meiner Vorstellung von dem, was Kunst kann und was Kunst sollte, sehr nah. Also einen direkten wieder einzugreifen. Aus dem Portal heraus, durch das Portal hindurch. Ja. Lernen von Netflix.
Oh, scheiß Schlusswort. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich hier zwei Sendungen draus machen müsste, weil wir schon lange reden. Und
wir haben noch Zeit, wir können gerne drei
Sendungen. Ja, also ich habe eigentlich nur eine Fortsetzung. Also eine Sendung dauert immer nur eine Stunde. Ich könnte natürlich auch drei Sendungen machen, wenn ich das wollte. Mhm. Insofern würde ich jetzt trotzdem, glaube ich, mal zum Ende des reflexiven Teils kommen und gerne noch was spüren von euch oder hören. Mhm. Erstmal vielen Dank, Tom Lieber und Raphael Kessler, dass ihr hier wart und hoffentlich bald wieder nach Freiburg kommt.
Ja, gerne.
Du machst ja, Tom, machst ja wahrscheinlich in 2 Jahren das nächste Album, oder? So.
Ach, vielleicht auch schneller. Ich weiß, schneller. Die letzte Platte hat wahnsinnig lange gedauert, weil das so anstrengend war. Aber es ist halt auch sehr schön geworden, finde ich. Und so, naja, in Freiburg, ja, so,
kommst im Herbst.
So ungefähr mein Rhythmus, ne? So alle 2 Jahre oder anderthalb oder so bin ich eh hier irgendwo. Auch schon an ganz vielen verschiedenen Orten in der Stadt gespielt. Das ist komisch, weißt du, es gibt so Städte, so, da spielt man über Jahre immer im selben Laden. Das war hier nie so. Es war immer irgendwie mal anders. Mit der Band im White Rabbit zuletzt. Mhm. Und dann ist gestern da im Jazzhaus mal irgendwann. Und nenn mir irgend so einen Namen. Wahrscheinlich war ich da schon immer irgendwann.